ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Ahoi und hallo zu einer Folge Unter Büchern, in der mal gereist wird. Pfingsten steht an. Da werden sich viele wieder an Sehnsuchtsorte bewegen. Ich meine, zugegeben, mich lockt immer das Meer, aber dieses Reisen geht ja auch zu Hause, sich in die Ferne zu bewegen. Die Buchauswahl in der kommenden Stunde habe ich so ein bisschen darauf ausgelegt. Es geht nach Island in eine Geschichte aus den späten 40er Jahren, die Katrin Zipse uns in Moosland recherchiert hat. Wir wandern mit Steffen Kopetzky durch den Harz und mit Christine Türmer durch Asien. Wir denken mit Felicitas Hoppe mal so ganz grundsätzlich über das Reisen nach und schließlich einen Ausflug in eine irgendwie britische, aber vor allem etwas verstörende Zukunft mit einer Meisterin aus Großbritannien, mit Ellie Smith. Ja, Musik gibt's auch. Handverlesen, willkommen dazu, sagt Katrin Schumacher. Das ist La France.
Tell me how you love a man who doesn't know that you love him, doesn't know that you care, and that you are here. How do you love a man? Doesn't know that you love him, doesn't know that you're here, and that you sing for him. You laughed at the wailing walls and look at those superstitious freaks pushing notes through bricks as if anyone can really hear them. Well, this is me reaching through eternity beyond the Milky Way, the immaterial play. And can you hear me? Can you see me? I am paper thin. Can you hear me? I am paper thin. Can you feel me? I am falling.
Do you love a man? La France war das hier bei Unter Büchern. In dieser Folge geht's ums Reisen und erstmal reisen wir zurück. 1949, 4 Jahre nach Kriegsende, veröffentlichte der isländische Bauernverband eine Anzeige in den Lübecker Nachrichten. Gesucht wurden junge deutsche Frauen, die auf isländischen Bauernhöfen mitarbeiten würden. Viele Isländerinnen waren damals in die Städte ausgewandert oder mit den abziehenden amerikanischen GIs in die USA USA gegangen. Und einige Bauern suchten also nicht nur Arbeitskräfte, sondern auch Heiratskandidatinnen. Ungefähr 300 junge deutsche Frauen folgten dem Aufruf. Für Katrin Zipse ist das der Stoff für ihren Roman Moosland. Claudia Ingenhofen hat das Buch gelesen.
Erst ganz zum Schluss erfahren wir den Namen der jungen Deutschen. Elsa. Für die isländische Familie ist sie lange eine einzige Enttäuschung. Landwirtschaft ist ihr fremd. Sie weiß nicht, was von ihr erwartet wird, wenn die anderen entschlossen zu Sensen und Eimern greifen. Der Bauer, seine Frau und die beiden Söhne. Und sie schweigt. Isländisch versteht sie sowieso nicht. Sie ist so abgemagert, dass ihr der Rock runterrutscht, wenn sie in die Knie geht. Außerdem hat sie Angst vor Hühnern. Einmal kann sie draußen den Abort nicht verlassen, weil ein Huhn vor der Tür pickt.
Sie sieht es durch die Ritze unter der Tür, als sie sich auf den Boden kniet. Die grauen Krallenfüße, die harten, kalten Schuppen. Wenn sie aufsteht und ihr Auge an den Spalt zwischen den Holzlatten presst, sogar den ruckenden Kopf, die Federn, die sich plustern.
Elsa ist im Januar 1945 vor den anrückenden russischen Soldaten geflohen, vielleicht aus Ostpreußen. Wir erfahren bröckchenweise davon. Erst nach und nach setzt sich ein Bild zusammen. All ihre Lieben sind zurückgeblieben, tot. Elsa konnte sich mit ihrer Freundin Sola durchschlagen, bis ein geklautes Huhn Sola in die Hand gehackt hat und sie an einer Blutvergiftung starb. Elsa möchte jede Erinnerung auslöschen, krank vor Kummer und Verlorenheit. Stumm folgt sie dem Aufruf nach Island.
Erst wenn alle Wörter vergessen sind, enden auch die Bilder. Dann gibt es kein Gestern und kein Morgen mehr, nur den Boden unter ihren Füßen.
Ein Trugschluss. Immer wieder erleidet Elsa Flashbacks, aber sie findet hinein in die knochenharte Arbeit auf dem Hof. Sie lernt zu melken und zu mähen und Schafe zu treiben. Auch isländische Wörter versteht sie jetzt. Eldur, Feuer, aber auch Muna und Gleima, erinnern und vergessen. Die Söhne konkurrieren um ihre Aufmerksamkeit. Skuli, der Jüngere, will mit ihr Englisch sprechen, heimlich. Er strebt weg aus dieser freudlosen Einöde, auf nach Amerika, wo die Musik spielt. Der Bauer entreißt ihm zornig das Radio und damit Jazz und Swing. Olavur, der Ältere, Ruhigere, lässt Elsa nicht aus den Augen. Er merkt sofort, wenn sie zu verzweifeln droht. Moosland ist ein wunderschön geschriebenes Buch, durchzogen von zwei Fliehkräften. Dringend weg müssen und endlich ankommen wollen. Elsa ist zwar angeworben worden, sie erhält Lohn und ist doch einsam und haltlos wie ein Flüchtling, eine Vertriebene. Erst recht, als ein Isländer sie hasserfüllt damit konfrontiert, dass ein deutsches U-Boot hier ein Schiff mit 24 Menschen versenkt hat. Katrin Zipse erzählt eine wenig bekannte Geschichte von jungen Frauen in der Fremde. Sie hat eine knappe, handfeste Sprache für die Bauersleute gefunden, deren Zuneigung sich allenfalls in einem Nachschlag beim Essen ausdrückt. Die Natur hingegen, die Schneefelder und Nordlichter, sind Katrin Zipse so bildmächtig gelungen, dass man lesend darin abtaucht. Nach der beklemmenden Nebelzeit eröffnet sich Elsa der Blick auf ein Hochtal.
Eine Landschaft, durch die man schreiten kann, denkt sie. Über Steine, Gletscher und Bäche, durch Schnee und Gras. Durch Licht, so leuchtend scharf, dass jeder Grashalm wirkt wie ausgeschnitten.
Skuli, der Jüngste, sieht auf dem Hof keine Zukunft. Er verschwindet. Niemand in der Familie weiß, wohin. Aber Elsa findet es heraus. Immer wieder hat sie dabei ihre geliebte Sola im Ohr.
Dass du mir das bloß nicht vergisst, sagt sie. Dass man tatsächlich immer wieder ankommen kann.
Fragt sich nur, mit wem Elsa, wenn sie schließlich angekommen ist, ihre Lakritze teilt. Ein vergnügliches Spekulieren.
Claudia Ingenhofen war das über Katrin Zipse. Moosland ist erschienen im Dumont Verlag. Und das Hörbuch zum Download, gesprochen von Maria Wördemann.
Another day that don't end, another ship going out. Another day of anger, bitterness and doubt. I know how it happened, I saw it begin. I opened my heart to the world, and the world came in. Hello, Mary Lou. Hello, Miss Pearl. My fleet-footed guides from the
underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business and I do too. Well, I'm the enemy of treason, an enemy of strife. I'm that enemy of the unlived, meaningless life. I ain't no false prophet, I just know what I know. I go where only the lonely can go. I'm first among equals, second to none, the last of the best. You can bury the rest, bury them naked with their silver and gold. Put them 6 feet under and I pray for their soul. What are you looking at? There's nothing to see, just a cool breeze that's encircling me. Let's go for a walk in the garden, so far and so wide. We can sit in the shade by the fountain side. The world over for the Holy Grail. I sing songs of love, I sing songs of betrayal. Don't care what I drink, I don't care what I eat. I climb the mountains with swords on my bare feet. You don't know me, darling, you never would guess. I'm nothing like my ghostly appearance would suggest. I ain't no false prophet, I just said what I said. I'm just here to bring vengeance on somebody. Put out your hat, nothing to hold. Open your mouth, I'll stuff it with gold. Are you poor devil? Look up if you will. The city of God is there on the hill.
Der Literaturnobelpreisträger Bob Dylan war das. Hier ist Unter Büchern mit einer Stunde Literatur, die sich ums Reisen dreht. Vor 200 Jahren durchwanderte Heinrich Heine den Harz und schuf mit seiner Harzreise ein bis heute berühmtes literarisches Reisebild. 200 Jahre später folgt der Autor Steffen Kopetzky dieser Spur und findet eine von sozialen und ökologischen Veränderungen geprägte Landschaft. Und wie Heine hat auch Kopetzky seine Beobachtungen und Erfahrungen von unterwegs in einem literarischen Text festgehalten. Jetzt erschienen im Rowohlt Verlag Die Harzreise, eine Deutschlanderkundung. Ist durchaus ein Buch übers Wandern und ist doch zugleich voller kluger Gedanken zur politischen Gegenwart. Jörg Schieke hat sich mit Steffen Kopetzky über diese Harzreise unterhalten.
Um die 20 Kilometer wandert Steffen Kopetzky jeden Tag. Das ist kein Hochleistungssport, erfordert aber doch einen gewissen Ehrgeiz und eine ordentliche Kondition. Der Anlass für diese Wanderung ist Kopetzkys immerwährendes Interesse an Mensch, Landschaft und Geschichte, wie er es in mehreren Büchern schon nachgewiesen hat. Dazu in diesem Fall ein literarisches Jubiläum.
Der Ausgangspunkt war die 200 Jahre des Erscheinens, also im Mai 1826 kam das raus. Es war auch die erste größere Buchpublikation von Heine bei seinem dann zukünftigen sehr erfolgreichen Verlag Campe, Hoffmann und Campe, den es ja auch heute noch gibt. Es ist eine Spur, es ist genau aufgeschrieben, wo er gegangen ist, und man kann es eben bis zum heutigen Tag fast bis auf einige Ausnahmen genauso nachgehen. Das heißt, man bewegt sich in der Gegenwart und gleichzeitig eben auch in unserer kulturellen Vergangenheit, und diese Doppelbewegung, die fand ich wirklich faszinierend.
Steffen Kopetzky steigt in Göppingen aus dem Zug und folgt der Route, die einst auch Heinrich Heine nahm. Der Weg führt durch das Leinetal, weiter in Richtung Nordheim, Osterode, Clausthal, Goslar, Bad Harzburg über den Brocken. Die Brockenbesteigung als Höhepunkt, heute wie vor 200 Jahren. Dann ins liebliche Wernigerode. Weiter nach Rübeland, von Rübeland bis nach Thale. Hier geht Kopetzky einen etwas anderen Weg als Heinrich Heine. Wandern ist nicht nur eine Fortbewegungsart, Wandern ist auch eine sozial nützliche Technik.
Man wird ein Mensch des gemeinen Volkes, sage ich jetzt mal. Man ist einfach, man weiß, man hat was geleistet. Man kommt also wie so ein kleiner Mini-Held oder kleiner Eroberer einer Etappe, kommt man in so eine Stadt an und freut sich total, lacht die Leute an, weil man so glücklich ist, humpelnd, dass man bloß noch ein paar hundert Meter bis zum Hotel hat. Und diese Fröhlichkeit, natürlich teilt sich die mit, und man kommt mit den Leuten ins Gespräch, man erzählt, was man gemacht hat. Und erfährt dann natürlich auch, wie die es so sehen, und die ganze Atmosphäre ist irgendwie von Herzlichkeit geprägt und von einem sich näher kommen.
So auf dem Weg von West nach Ost durch den Harz füllt sich das Buch mit dem, was Kopetzky hört und sieht. Hier die vom Borkenkäfer versehrten Waldbestände, dort die Zeichen deutscher Geschichte. Hier verlief die Grenze zwischen BRD und DDR. Hier, auf dem Brocken, hatte die Rote Armee zu Zeiten des geteilten Deutschlands ihren westlichsten Stationierungspunkt. Zufriedene und unzufriedene Menschen, malerisch schöne Flecken und von Mensch, Militär und Industrie beschädigte Stellen wechseln einander ab, ergänzen oder attackieren sich. Touristen kommen nach wie vor viele in den Harz, aber seltsamerweise wird in den Kneipen und Hotels trotzdem geklagt.
Man sieht einfach brutal, wie der demografische Wandel zuschlägt. Dass manche Hoteliers oder Gaststätten, die dann zusperren, die schreiben das immer wieder fast so anklagend, hängt dann so ein Zettel im Fenster, im Schaufenster: Wir haben geschlossen wegen Personalmangel.
Ein in sich widersprüchlicher Zustand.
Das ist eben auch so paradox, wenn ich das mal so sagen darf, dass in einer Gegend, wo der Mangel an Menschen, an jungen Leuten eben eklatant zu spüren ist, dass gerade dort jede Idee von Einwanderung irgendwie bei so vielen Leuten einen Hass auslöst, wo man sagt, ihr seid eigentlich widersprüchlich. Das müsst ihr euch mal überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist, diese Haltung angesichts eurer, ja, verwaisenden Dörfer und eurer überalternden Städte, ob das wirklich der richtige Weg ist.
Kopetzkys Fazit mag sich dann gar nicht so sehr von dem des großen, ironiebegabten Romantikers Heine unterscheiden. Schönes Deutschland, seltsames Deutschland. 200 Jahre später ist die Natur noch deutlicher vom Menschen verändert als zu Heines Zeiten. Die politischen Verhältnisse aber sind ähnlich widersprüchlich. Die Harzreise jedenfalls, vor allem die zu Fuß, ist heute nicht weniger abenteuerlich und beglückend als vor 200 Jahren.
Steffen Kopetzky, Die Harzreise, eine Deutschlanderkundung, ist erschienen bei Rowohlt Berlin. Und das ausführliche Gespräch mit Jörg Schieke und Steffen Kopetzky, das ist zu hören in der ARD Sounds App in der Podcast-Reihe MDR Kultur Diskurs. I walk down the riverside, dreams of you all in my mind. Sunshine and the wind still high as I walk down the riverside. I used to hold you in my arms, sing you sleeping on my chest. Blue's the color of the sky, that's the time best.
sparkle in the morning light. Blue, blue water, smiling up at the sky. Blue, blue water, sinking in the river's high, drowning out the by and by. Take it one day at a time. Everything will be alright. Blue, blue water, sparkle in the morning light. Blue, blue water, smiling up at the sky. Blue, blue water, singing in the river's high. Drowning out by and by.
Ganz frische Musik gerade rausgekommen. Das neue Album der Milk Carton Kids, Blue Water hieß dieser Song. Und hier ist MDR Kultur unter Büchern mit einer ein bisschen ja, sehnsüchtig machenden Folge, die raus in die Welt zieht. Zu gern schauen wir ja anderen bei ihren Abenteuern zu. In Videos, Lichtbildvorträgen, Büchern, natürlich im Internet verfolgen wir, wie sie sich die Welt zum Beispiel erwandern. Eine von ihnen ist Christine Türmer. Sie bezeichnet sich selbst als die meistgewanderte Frau der Welt und verweist auf ihrer Website auf unfassbare 70.000 Kilometer zu Fuß, 37.000 Kilometer mit dem Fahrrad und 7.000 Kilometer mit dem Boot. Christine Türmer, die hat mehrere Bücher geschrieben und das neueste, das heißt Hiking Asia und erzählt von ihren Touren durch Japan, Südkorea und Taiwan. Sabine Frank stellt das Buch vor.
Als ersten Trail in Japan hat sich Christine Türmer für den Tokai Shisen Hodo entschieden, einen Wanderweg 1000 Kilometer lang von Tokio nach Osaka. Aber es zeigt sich, dass die erfahrene Weitwanderin bereits in den ersten Tagen an ihre Grenzen kommt. Japan besteht im Grunde aus einem einzigen Gebirge, das aus dem Meer aufgestiegen ist. Dazu ist der Spätsommer schwülheiß und die Taifunsaison hat Wege, Brücken und ganze Bergflanken weggespült.
Für mich als Wanderin ist das eine brutale Achterbahnfahrt. Entweder quäle ich mich an Stufen und Leitern fast vertikal den Berg hoch oder ich balanciere oben auf einem messerscharfen Grat. Oder ich hangle mich unter Todesangst über erosionsgeschädigte Hänge an Baumwurzeln entlang. Will ich wirklich ausprobieren, wie lange das noch ohne Unfall gut geht?
Um über genau diese Frage nachzudenken, gönnt sie sich einen Ruhetag in einer traditionellen Herberge. Und das Highlight dort ist ein Onsen, ein öffentliches Bad, das von heißen Quellen gespeist wird. Doch ein Onsen ist mehr als nur ein Bad.
Es ist eine Lebenseinstellung, ja, eine ganze Kultur. Ein Onsen besucht man zur Reinigung, ebenso wie für die Geselligkeit, zur Entspannung und zur Heilung. Oder wie ein japanisches Sprichwort sagt, Onsen heilt alles außer Liebeskummer.
Mit diesem dramatischen Einstieg hat Christine Türmer bereits auf den ersten 20 Seiten ihrer Reiseerzählung Hiking Asia ihr besonderes Interesse an dieser Tour skizziert. Sie war in Europa unterwegs, in Nord- und Südamerika und Australien. Jetzt ist sie neugierig auf diese abweisende Landschaft und sie ist neugierig auf eine ihr fremde Kultur. Sowohl buddhistische als auch shintoistische Tempel liegen an ihrem Weg, aber auch seltsame Orte wie die Tsuriganedo-Höhle.
Das ist ein mannsgroßes Loch in einem Felsen. Eine Informationstafel verkündet, dass sich Eheleute nach dem Tod hier treffen, um gemeinsam durch dieses Tor ins Land des Glücks zu schreiten.
Ohne Frage besitzt Christine Thürmer große Härte gegen sich selbst, Erfahrung und auch Ehrgeiz, aber sie ist keine Rekordjägerin und schon gar nicht ist ihr das Wandern ein Selbsterfahrungstrip.
Wer sich unterwegs erst selbst finden will, hat schon verloren.
Denn die Herausforderungen sind gewaltig. Extremes Gelände, so dass sie für ihr Zelt manchmal die 4 ebenen Quadratmeter nur vor einem Tempel oder auf einem Friedhof findet. Es gibt Bären, Affen und Schlangen, sintflutartigen Regen, einen Taifun und Erdbeben. Wir folgen ihr auf einem Küstentrail, der durch den Tsunami von 2011 verwüstet wurde. Die Überlebenden dort haben aufgeräumt. Und wieder von vorn angefangen, nach dem Motto:
Lasst uns selbst im Unglück dem Himmel keine Vorwürfe machen, sondern stattdessen unser Schicksal ertragen, indem wir uns gegenseitig helfen. Diese Lektion in Resilienz ist das Wichtigste, was ich auf diesem Trail gelernt habe.
Die andere Lektion hat wohl jeder schon erfahren, der sich auf Reisen begibt. All die angesagten Orte aus dem Reiseführer, erst recht auf Instagram und Co., sind hoffnungslos überlaufen.
Während sich in den Städten die Besucher drängeln, bin ich auf dem Trail mutterseelenallein unterwegs und bekomme einen ganz anderen Eindruck von Japan.
Dass man dafür Strapazen auf sich nehmen muss, davon erzählt dieser hochunterhaltsame und informative Reisebericht. Und jeder kann sich selbst befragen, was er bereit ist zu geben, um in der Fremde einen Blick auf das richtige Leben zu werfen.
Sabine Frank stellte vor, Christine Thürmer, Hiking Asia, Wandern in Japan, Südkorea und Taiwan. Es erschien im Malik Verlag.
I don't want you, but I hate to lose you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive. 'Cause I can't forget you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I wanna cross you off my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You got me in between the devil and the deep blue sea. You up my list, but when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You got me in between the devil and the deep blue sea.
Standards, the staples, the symbols. Never mind statistics that say how we behave. Ever find a treasure, you take it, you keep it. Well, I found a treasure that I don't want to say. My oh my, we make a lot of love for just two people. My oh my, we make a lot of love for just you and me. Can you see the future, the forecast, the fortune? Can you see the fate of the folks that reason fool? Plan to be the woman that looks over angels. Plan to be the woman that breaks all rules. My oh my, we make a lot of love just two people. My oh my, we make a lot of love just you and me. My oh my, we make a lot of love just two people. My oh my, we make a lot of love just you and me. Well, well. People who know more than I say nothing's really new, but one thing that they'll never know is making love to you. My oh my, we make a lot of love for just two people. My oh my, we make a lot of love for just you and me. My oh my, we make a lot of love for just two people. My oh my, we make a lot of love for just you and me. Yeah.
Felicitas Hoppe, die hat 2012 den renommierten Georg-Büchner-Preis bekommen, war aber auch schon vorher ein Tipp für wirklich gute, für pointierte und etwas extravagante Lektüre. Insgesamt veröffentlichte die 1965 in Hameln geborene Schriftstellerin bisher mehr als 2 Dutzend Werke. Jetzt hat sich die Künstlerin dem Thema Reisen in einem Essayband gewidmet. Ulf Heise stellt ihn vor.
1950 verfasste Gottfried Benn ein Gedicht mit dem Titel Reisen. Die knapp formulierte letzte Strophe lautet: Ach, vergeblich das Fahren, spät erst erfahren sie sich. Bleiben und Stille bewahren, das sich umgrenzende Ich. Diese melancholischen Zeilen könnten als Motto über dem ersten Kapitel des neuen Buches von Felicitas Hoppe stehen. Die Autorin berichtet darin von ihrer Jugend in Hameln an der Weser, die in einer Art Dauerisolation verlief.
Urlaub machten die anderen, die vermeintlich Reichen, über deren verschwenderische Unmoral wir uns sommers wie winters mit unseren eigenen Mitteln erhoben. Kleinbürgerlicher Dünkel von unten. Wir brauchten weder Schlauchboot noch Skier, denn im Gegensatz zu diesen haltlos neumodisch Reisenden verfügten wir selbstverständlich über eine ganz andere Ressource, die uns angeblich niemand streitig machen konnte. Wir hatten im Übermaß, was sie nicht hatten: Fantasie.
Nach dem Abitur endete dann urplötzlich die Abschottung. Für Felicitas Hoppe öffneten sich die Tore zur großen, weiten Welt. Sie studierte an der Universität von Oregon in den Vereinigten Staaten. Während dieser Zeit durchquerte sie die USA mit deutschen Freunden, voller Idealismus, aber ohne Geld. Die Autorin beschreibt solche Trips mit einer schwebenden und federnden Leichtigkeit, die man in dermaßen ausgereifter Form bestenfalls von Christian Kracht kennt.
Die Reise als Sport. Kurze, brutale, sorglose Schnitte durch ein riesiges Land. das pure Durchqueren, das ständige Zählen von Meilen auf einer unbekannten geografischen Fläche, hier und da unterbrochen von hastigen Stopps, die aus nichts als angelesenen touristischen Highlights bestanden, die sich zwischen New York und Las Vegas lässig abhaken ließen, weil sie mit meinen Träumen ohnehin niemals zur Deckung kamen.
1997 startete Felicitas Hoppe in Hamburg zu einer Weltreise auf einem Containerschiff. Mit den Schilderungen dieser Tour knüpft sie an Traditionen von Georg Forster und Adelbert von Chamisso an. Die Art ihrer Betrachtungen mutet ähnlich sensibel wie die jener Genies an. Besonders faszinieren ihre Ausführungen zu spezifischen gesellschaftlichen Verhaltensweisen auf dem Frachter.
Jedes Schiff ist ein Soziotop, eine Art Probelabor, der Versuch, Mikro- und Makrokosmos in Einklang zu bringen. Während der Passagier einer Kreuzfahrt auf den wohlverdienten Hotelservice setzt und seine Schlachten allem voran am Buffet kämpfen muss, sitzt der Frachtschiffsreisende, sei es aus Stolz oder Trotz, in einem anderen Kosmos fest, der eher einem Kloster oder einem Gefängnis gleicht.
Manchmal verfällt Felicitas Hoppe in einen wunderbar kindlichen Modus, beispielsweise dann, wenn sie erzählt, welche Suggestivkraft Souvenirshops auf sie ausübten. Dann nähert sie sich in ihrer Denkweise dem naiven Realismus, den der britische Philosoph George Edward Moore mit großem Erfolg propagierte.
Gierig greife ich nach Postkarten und Kühlschrankmagneten, nach winzigen Buddhas und minimalen Madonnen, nach Rosenkränzen und verbilligten Kreuzen, auf denen kaum mehr Platz für den großen Erlöser ist, nach Schokoriegeln, die das Kolosseum abbilden, nach Romulus und Remus als Briefbeschwerer, nach winzigen Fläschchen mit Heilwasser aus Lourdes und Papstmedaillons aus Kaugummi, nach so gut wie allem, was die Weltkirmes uns zu bieten hat.
Felicitas Hoppe ist keine klassische Vertreterin der Reiseliteratur im Stil von Hermann von Pückler-Muskau oder Johann Gottfried Säume. Sie spielt mit dem Genre und gewinnt ihm gänzlich andere Facetten ab, weil sie selbstironisch zu reflektieren vermag. Das verleiht ihren Texten ein Alleinstellungsmerkmal.
Ulf Heisel war das mit seinem Tipp der Band mit dem Titel Reisen von Felicitas Hoppe, erschienen bei Hansa Berlin.
Nehmen wir einfach mal an, wir biegen das hier noch hin. Am Ende siegt die Vernunft, alles macht wieder Sinn. Die Erde, die erholt sich, kein Ozonloch, das uns stört. Kein Gift macht uns mehr krank, alle Konflikte sind geklärt. Jeder ist da, wo er wirklich sein will. Und hat alles, was er braucht. Keine Spinner mehr, die uns erzählen wollen, wie es zu sein hat. Und saure Luft hätten wir auch. Nehmen wir einfach mal an, das Böse ist vertrieben. Kein Hass, der alles verpestet, auf der Welt nur Menschen, die lieben. Und alle hier sind gleich, es wird nicht mehr unterschieden. Selbst die Tiere dürfen leben, wie sie wollen, es ist Frieden. Jeder ist da, wo er wirklich sein will. Und hat alles, was er braucht. Keine Spinner mehr, die uns erzählen wollen. Wie es zu sein hat und saure Luft wär hier auch. Ja, kämen wir damit klar? Oder würde uns was fehlen? Wären wir schwer frustriert, fehlte uns am Ende das Geldsinn. Hätten wir noch Spaß am Leben oder wäre uns das zu öde? Würde
Langeweile sterben, wüssten wir, wo wir wirklich sein wollen, wären wir zufrieden nur mit dem, was jeder braucht. Fehlten uns die Spinner, die uns erzählen wollen, wie es zu sein hat, und der Duft von Benzin und Diesel fehlte uns auch. Fragen über Fragen, gibt's ne Antwort? Und wenn, will sie jemand hören? Fragen über Fragen, gibt's ne Antwort?
Annahme. Stefan Stoppock war das hier bei Unter Büchern. Die Schottin Ellie Smith gehört in Großbritannien zu den ganz großen zeitgenössischen Schriftstellerinnen. Schon mit ihrer Jahreszeiten-Tetralogie war sie sowas wie eine literarische Ersthelferin für alle, die von den damals aktuellen politischen Entwicklungen überrannt wurden. Egal, ob es der Brexit war, der Rechtsruck oder die Corona-Epidemie. Auch in ihrem neuen Roman gibt sich Ellie Smith politisch. Das Buch hört auf den rätselhaften Titel Glyph und Kai Sarabi stellt es vor.
Der britische Science-Fiction-Autor J.G. Ballard, der berüchtigt war für seine grimmigen Dystopien, sagte einmal, seine Bücher seien die Geschichte der nächsten 5 Minuten. In diesem Sinne ist auch Ali Smiths neuer Roman Glyph Science-Fiction. Er erzählt von 2 Geschwistern, Briar und Rose, deren Eltern verschwunden sind und die drohen, in die Mühlen eines totalitären Regimes zu geraten. Wer nicht in dieses System passt, eine andere Meinung hat zum Beispiel oder anders ist, der wird für unverifizierbar erklärt.
All die Menschen, die hier lebten, inklusive der wilden Kinder, waren jetzt unverifizierbare. Letztendlich alle wegen Wörtern. Einer Person hier hatte man die Verifikation entzogen, weil sie laut gesagt hatte, dass etwas ein Krieg ist, obwohl man es nicht Krieg nennen durfte. Eine andere wurde als unverifizierbar eingestuft, weil sie das Töten vieler Menschen durch ein anderes Volk im Internet als Genozid bezeichnet hatte.
Briar und Rose stoßen auf eine Gruppe von Unverifizierbaren, die sich in einer alten Schule versteckt. Und sie kaufen ein Pferd und taufen es auf den Namen Glyph, wie der Titel des Romans. Ali Smiths neues Buch zeigt in bester Tradition der dystopischen Literatur eine Gesellschaft unter der Fuchtel eines totalitären Regimes. Unverifizierbare müssen sich vor allgegenwärtigen Überwachungskameras verstecken. Wer erwischt wird, dem drohen Lager, Misshandlung oder prekäre Knochenarbeit im Batterierecycling oder am Packfließband einer Amazon-ähnlichen Einrichtung. Aber mit Briar, Rose und dem Pferd Glyph zieht auch die Möglichkeit von Widerstand in den Roman ein.
Indem es hier in diesem großen Saal stand, der ursprünglich einmal für etwas ganz anderes gedacht gewesen war, brachte das Pferd die Ahnung einer möglichen anderen Welt in den Raum. War ein Pferd verlorener auf der Welt, weil es keine Wörter hatte? Oder war es gefundener in ihr, verbundener mit ihr, weil es keine Wörter hatte?
In den Händen einer anderen Autorin wäre ein Roman wie Glyph wahrscheinlich eine deprimierende Dystopie geworden. Ali Smith aber lässt vor allem Rose mit einer fast schon Pippi Langstrumpf-mäßigen anarchistischen Energie die Grundfesten des Systems in Frage stellen. Dazu gehört auch und vor allem die Sprache selbst. Denn das Wort Glyph stellt sich als ausgesprochen widerspenstig heraus, will keine klare Bedeutung annehmen und steht damit im klaren Widerspruch zu einem Staat, der alle Menschen in Schubladen steckt, um sie zu verifizieren oder eben nicht.
Was Glyph bedeutet? Eine feine Spur oder Andeutung? Ein Wink, etwas Schlaf, ein Anflug von Krankheit, leichtes Angeschlagensein, ein Luftzug, ein Hauch, ein Schnaufer, ein plötzlich wahrnehmbarer Geruch, eine unerwartete und vorübergehende Empfindung, schmerzhaft oder auch angenehm, ein Schrecken, ein Schock, ein Beben, ein plötzlicher, heftiger Stoß, ein harter Schlag, ein Wort ohne Bedeutung.
Aber nicht nur in dem Wort Glyph zeigt sich die Widerborstigkeit der Sprache. Überall in Smiths Roman finden sich kleine Wortspielereien, Verhörer, Verleser, die Wörtern ganz neue Bedeutungen geben und den dahinterliegenden Konzepten ihre Bedrohlichkeit rauben.
Bist du ein Mädchen oder ein Junge? Ja, sagte ich. Okay, das ist in Anbetracht der jüngeren historischen Entwicklungen entweder sehr mutig oder sehr dumm von dir. Also, was bist du?
Stefanie Jacobs hat diese verspielte, schwer zu bändigende Prosa toll ins Deutsche übertragen. Glyph erzählt davon, wie Sprache ein Herrschaftsinstrument sein kann und wie sie doch immer wieder Schlupflöcher bietet, weil die Bedeutung der Wörter eben immer zwischen Menschen ausgehandelt werden muss. Und es sind genau diese Schlupflöcher, Wörter wie Glyph zum Beispiel, die alles Mögliche bedeuten können, in denen Smith in ihrer Dystopie Hoffnung für eine bessere Zukunft findet. Und wem das jetzt alles zu verkopft klingt, es ist auch einfach die große Kunst von Ali Smith, dass sie bei all den großen Ideen, die in diesem Roman stecken, die Geschichte der beiden Geschwister auf der Suche nach ihrer Familie nicht vergisst und mit einer tiefen Menschlichkeit und Warmherzigkeit erzählt. Glyph ist vielleicht sogar der Roman der Stunde. Eine Kampfansage gegen den Autoritarismus mit den Mitteln der Literatur.
Kai Sarabi, sehr begeistert von Ali Smith. Glyph aus dem Englischen übersetzt von Stefanie Jacobs, erschienen bei Luchterhand.
Beautiful boy, I wish I
oh,
Von hier für da. Gedichte für die Gegenwart.
Ja, und statt Gedicht habe ich hier ein Büchlein liegen, das zwar keine hohe Lyrik versammelt, aber ganz tolle Sätze. Ich finde ja, dass Sätze manchmal ganz schön viel bewegen können. Also sie können etwas lösen, sie können inspirieren, sie können motivieren, sie können auch trösten. Und genau das hat sich auch die Autorin Moni Port gedacht und ein schmales, feines Buch gemacht, in dem sie 50 Frauen porträtiert und 50 von ihnen gesagte Sätze zur Seite stellt. Philosophin, Schauspielerin, Malerin, Aktivistin und so weiter. Sie hat sie porträtiert, also tatsächlich gemalt und dazu immer eine kleine Biografie gestellt. Und wie gesagt, wir lesen zum Beispiel von Yoko Ono diesen Satz: Es ist besser, durchs Leben zu tanzen, als durchzumarschieren. Oder Joni Mitchell. So viele Dinge hätte ich tun können, aber Wolken waren mir im Weg. Oder die Malerin Paula Modersohn-Becker, finde ich auch sehr schön. Hat ja gerade eine große Ausstellung in Dresden in Worpswede. Die hat mal gesagt, mir könnte gar nichts Lieberes passieren, als von Zeit zu Zeit 6 Wochen allein zu sein. Ja, das versteht man erst, wenn man ihre Biografie liest, die auf der gegenüberliegenden Seite steht. Also sie war eine Frau, die einfach mal mit der Geschwindigkeit von 3 Personen gelebt hat und ja auch schon mit 31 Jahren gestorben ist. So schöne Inspiration, tatsächlich dieses Buch Moni Port, Women's Words, 50 Frauen, 50 Sätze, gerade erschienen bei Kain und Aber. Ja, und ein Satz, der muss jetzt noch sein zum Schluss, der ist ein bisschen berühmter, aber ich kann ihn immer wieder hören. Der stammt von Mascha Kaleko. Zerreiß deine Pläne, sei klug und halt dich an Wunder. In diesem Sinne ganz wahrscheinlich trotzdem bis nächste Woche. Ahoi und stabiles Lesen wünscht Katrin Schumacher.
Marigold ist 17 Jahre alt, rothaarig, ein bisschen verschroben, sehr klug
und eine seltsame, dickliche, hoffnungslose Pubertierende, ohne Freunde und mit einem Hang zu langen Streifzügen am Meer.
Zu allem Überfluss lebt sie in einem jungen Internat, ohne Mutter, dafür mit ihrem schweigsamen Vater, der dort als Lehrer arbeitet. Doch eines Tages tritt etwas Verheißungsvolles in ihr Leben. Grace.
Vom ersten Moment ihres Auftauchens an hatte ich das ziemlich sichere Gefühl, dass sie irgendein Geschenk des Himmels war. Eine Art Erlösung.
Jane Gardam erzählt eine Geschichte über das Glück und die Grausamkeit des Erwachsenwerdens. Tage auf dem Land. Jetzt in ARD Sounds.